Und er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und er sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Und wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, dann nahm er den Becher und er dankte Gott auch dafür und er sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. 1. Korinther, Kapitel 11. Auf dem Weg hierher heute Morgen, ich bin mit dem Auto gekommen, weil ich diese Wechselklamotten für die Taufe alle brauche, da bin ich kurz vor Hannover, Bernwardwiese, da ist ein Radweg, Fußweg, Radweg-Kombi, bin ich an zwei Menschen vorbeigefahren. Das war nur 1, 2, 3 Sekunden, die ich die wahrgenommen habe. Eine Frau und ein Mann. Die gingen Richtung Stadt. Und in dem Moment, als ich da rankam und vorbeikam, da blieb die Frau stehen und drehte sich um und streckte ihre Hände aus und guckte ihn so an. Und der Blick sagte einfach nur, sieh mich doch endlich. Das waren ja nur diese 1, 2, 3 Sekunden, die ich die beiden gesehen habe. Aber in meinem Kopf ist so eine kleine Geschichte gewachsen. Das geht immer ganz schnell dann. Von zwei Menschen, die vielleicht ein Paar sind, die vielleicht keine gute Zeit hatten und die sich heute Morgen entschlossen haben, mal einen längeren Spaziergang zu machen, weil es nötig war, miteinander zu reden. Und der Moment, den ich erlebt habe, fand ich, der war so, macht so deutlich, wenn, als sie stehen bleibt und ihn zwingt, auch stehen zu bleiben, damit sagt sie, du siehst mich nicht, sieh mich doch, schau mich an. Und da habe ich gedacht, das ist der Blick, den Gott auf uns hat. Nun sieh mich doch, nun schau mich doch an. Sieh mich, ich liebe dich. Wir haben einen Gott, der hat Sehnsucht nach uns. Wir haben einen Gott, der hat Sehnsucht nach uns, der möchte, dass wir ihn sehen. Der möchte geliebt werden. Im Lukas-Evangelium, da ist es an einer Stelle, wo das Abendmahl beschrieben wird, da sagt Jesus das ganz, ganz deutlich, oh, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, und dann geht es weiter um dieses Passafest, dieses Mahl, dieses Feier, noch einmal mit euch zu feiern. Ich sehne mich nach euch. Ein Gott, der Sehnsucht hat nach uns. Der bleibt auf dem Weg stehen und er streckt die Hände aus und sagt, sieh mich doch an, schau zu mir, ich liebe dich doch. Ich bin vorbeigefahren, ich weiß nicht mehr, was die Haltung des Mannes dann in Reaktion war und was seine Antwort gewesen ist. Aber das ist auch das Leben von diesen beiden. Aber die Frage ist ja, wie antworten wir, wie antwortest du auf den Gott, der dich liebt? Und er sagt, sieh mich, komm doch zu mir. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen abweisend antworten auf diese sehnsuchtsvolle Bitte um Aufmerksamkeit Gottes. Dafür gibt es wohl eine ganze Reihe von Beweggründen. Aber aus meiner eigenen Biografie heraus und aus vielen Gesprächen, da weiß ich, dass eine sehr häufige Antwort die ist, ich glaube nicht so richtig die Liebe dieses Gottes. Ich glaube nicht, dass du mich wirklich meinst. Ich glaube auch nicht, dass du Sehnsucht hast nach mir. Da ist ein Haken. Du willst, dass ich etwas tue, was ich nicht kann. Wie könntest du mich wirklich lieben? Ich bin so anders, als du das gerne möchtest. Ich passe auch nicht in diese Gemeinschaft hier mit rein. Ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht die Gaben, ich habe nicht das richtige Verständnis, ich habe nicht den richtigen Glauben. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht rein, ich bin auch nicht heilig. Du kannst mich gar nicht meinen. Ich kann nicht dazugehören, selbst wenn ich mir zugeben wollte, dass das in mir ist. Kurz gesagt, ich bin nicht gut genug. Das ist das tiefe Leiden von vielen von Menschen, auch die jeden Sonntag hier zum Gottesdienst kommen. Menschen voller, einerseits voller Sehnsucht danach, zu antworten auf Gottes Sehnsucht. Und dann aber auch wieder zu sagen, sie trauen sich nicht und sie trauen auch nicht der Liebe, die von Gott auszugehen scheint. Da muss ein Haken sein, da ist irgendwo ein Haken dran. Und spätestens, wenn es zum Abendmahl geht, wie wir das heute machen, vor den anderen, ja, vor uns, voreinander, da kann man ja noch das so, man kann es ja so tun, als ob, man kann es ja so spielen, als ob ich bin auch dabei, ich gehe dahin und ich nehme mit das Abendmahl. Aber vor Gott, vor dem Heiligen selbst, ich weiß, dass man so denken kann, weil ich das selbst gemacht habe, weil ich das selbst erlebt habe, als ich viel jünger war in meiner Heimatgemeinde. Ich wollte so unbedingt Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich wollte geliebt werden von Gott. Und ich wusste aber immer, ich muss Angst haben vor Gott, denn Gott ist streng und gerecht und alles. Also war mein Schluss, wenn ich das schon vor Gott nicht zeigen kann, wer ich wirklich bin, ich verberge es vor allen anderen. Und ich bin zu den Gottesdiensten gegangen und ich habe mitgesungen und ich habe gebetet und ich bin mit zum Abendmahl gegangen, mit ernstem Gesicht. Ich wusste, dass das Abendmahl was Besonderes ist. Aber wenigstens alle anderen würden denken, ich gehöre dazu. Dass ich Gott nicht täuschen konnte, das war ein echtes Problem für mich. Ich wusste, dass er mich durchschaut. Und dann kam ein Sonntag, an dem unser Pastor über die Worte gesprochen hat, die nach diesen schönen Einsetzungsworten stehen, die ich gerade vorgelesen habe. Und da geht es darum, passt auf, dass ihr nicht unwürdig seid, dieses Brot zu essen. Passt auf, wie ihr zu diesem Tisch kommt, zu der Gemeinschaft. Und da habe ich gedacht, siehste, ich bin verloren. Ich habe keine Chance. Der will nicht wirklich, er kann nicht. Ich muss erst gut sein und ich konnte nicht gut sein. Gott weiß, dass ich Christsein gespielt habe. Er wird mich bestrafen. Das war das tiefe Wiederaufleben des Misstrauens gegenüber dem Gott, von dem alle gesagt haben, er liebt mich. Nach dem Gottesdienst, ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal erzählt, da gab es einen Menschen in der Gemeinde, der mein inneres Durcheinander gesehen hat. Und ich habe mich nicht viel mit ihm unterhalten, aber dieses eine habe ich gesagt, ich will keine Angst mehr haben. Und was auch immer dann gekommen ist, irgendwann habe ich gebetet und es war, als ob ich das allererste Mal gebetet habe. Ich war leicht und frei. Und damit das ein für alle Mal aus der Welt ist, diese Sätze nach dem Einsetzung zum Abendmahl, wer unwürdig ist von Brot und Kelch oder sowas alles, der fügt sich Schaden hinzu, der hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche moralischen Verfehlungen habe, wenn ich komme. Dass ich nicht richtig bin oder dass ich etwas nicht richtig mache. Das, was Paulus, und das ist ein Paulusbrief, was Paulus in deinem Brief da kritisiert und was mich damals so durcheinander gebracht hat, das ist, dass es eine Gemeinschaft war und einige nicht Acht gehabt haben auf den anderen. Das ist es, was das unwürdig macht, zum Mahl zu kommen. Wenn ihr nicht achtet aufeinander, wenn einer, der da kommt, sich für besser hält als der andere. Das ist alles. Darum bleibt es. Und es bleibt dabei. Der Tisch hier, der Tisch in der Gegenwart Gottes ist gedeckt für jeden, der kommen möchte. Seit dem Anfang der Gemeinde, der christlichen Gemeinschaft, sind zwei Dinge für den Glauben absolut zentral und die feiern wir beide heute. Taufe und Abendmahl. Taufe, das ist der Wegbeginn, das ist wie über die Türschwelle treten, nachdem man berührt ist, zu sagen, und ich gehe jetzt mit dir, ich gehe einen Weg des Glaubens, der Nachfolge. Und ihr lieben Menschen, die ihr schon länger Nachfolgerinnen und Nachfolger seid, heute ist ein Tag, sich zu erinnern, was nicht nur von Gott kam zu uns, sondern auch, was wir ihm versprochen haben in der Taufe. Dass das Höchste und das Heiligste unseres Lebens ist, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu werden. Wie das aussieht im Detail, das ist so individuell, wie wir verschiedene Menschen sind. Aber dass wir mit dem Herzen immer wieder aufmachen wollen, Jüngerinnen und Jünger zu sein, das ist heute der Tag, euch zu erinnern. Nun und das zweite Kernthema oder Kernding des Glaubens, das ist das Abendmahl. Wenn Taufe sozusagen der Schritt über die Türschwelle ist auf den Weg, dann ist das Abendmahl die Gemeinschaft auf dem Weg und das Wegbrot, wie sagt man sowas in Moderner, das, was man unterwegs, die Tupper, nein, das ist mehr. Das streichen aus dem. Das ist die Pause, das ist das gemeinschaftliche Stärken auf dem Weg, die Nahrung auf dem Weg. Was ist nicht das Abendmahl alles? Zum einen ist es ganz deutlich, und wenn man die Passionstexte liest, das ist die Erinnerung an den Gott, der in Christus seine Liebe so sehr gezeigt hat, dass er gesagt hat, bevor ihr irgendwas getan habt, ich gebe mich euch hin. Ich liebe so sehr, dass ich dafür sterbe. Aber Abendmahl ist auch der Glaube an die Kraft von etwas, das noch weiter darüber hinausgeht, nämlich an eine Kraft, die über den Tod hinausgeht. Wir verkünden nicht nur den Tod, sondern wir verkünden die Auferstehung Christi mit dem Abendmahl. Denn wir erinnern uns hier nicht, wenn wir zusammenkommen am Tisch Jesu, wir erinnern uns nicht nur an irgendjemanden in der Vergangenheit, sondern wir bekennen, dass wir hier mit unserem Bruder Jesus Christus zusammen um diesen Tisch stehen. Wir begegnen dem Lebendigen. Abendmahl, das habe ich eben gesagt, ist Weggemeinschaft. Etwas, das uns zusammenbringt. Seien wir ehrlich miteinander, wir sind nicht alle beste Freunde. Und wir sind uns auch nicht alle irgendwie ähnlich und auch nicht eine große Familie. Aber wir sind die, die zusammengerufen sind, von Christus gemeinsam den Weg zu gehen des Glaubens. Und vor Gott und aus seiner Perspektive heraus sind wir gemeinschaftlich doch Menschen, die gleich sind. Denn im Abendmahl bekommen wir ein Bedürfnis erfüllt, das wir alle haben. Diese unbedingte Annahme. Ich darf kommen. Da habe ich eben schon drüber gesprochen. Der dich einlädt an diesen Tisch, der will nur Gutes für dich. Er will dich nähren, eigentlich mit einem Stück des Himmels selbst. Und er wird das in dein Herz pflanzen und der Himmel wird in dein Leben hineinwirken. Und darum komm. In manchen christlichen Traditionen, da wird gesagt, bevor du zum Abendmahl kommst, sollst du zu deinem Bruder, deiner Schwester, zu den Menschen überhaupt gehen, mit denen du im Streit bist und sollst deine Beziehung klären. Ich sage euch, wenn du zum Abendmahl kommst, dann wirst du verändert wieder gehen und es wird etwas in deinem Leben passieren und dann wirst du vielleicht auch an deinen Beziehungen arbeiten müssen. Aber es gibt keine Bedingung für das Abendmahl. Es gibt wohl Auswirkungen davon, wenn man am Tisch Jesu gegessen hat. Zuletzt, wer ist eingeladen zum Abendmahl? Jeder. Ihr. Ich sogar. Sogar ich. Was ist unsere Aufgabe, wenn wir kommen? Unsere einzige Aufgabe ist, mit einem ehrlichen Herzen zu kommen, ohne uns zu verstecken. Kommt mit Demut, denn hier im Raum ist keiner, der besser oder schlechter vor Gott ist als ihr selbst. Kommt, lasst euch Hoffnung schenken. Amen.